willkommen zu Fit for Digital, dem Lernpodcast zur digitalen Transformation.
Hier gibt es Informationen, nützliches Wissen und spannende Interviews rund um die digitale Transformation.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Fit for Digital Podcast Folge. Heute habe ich wieder einen weiblichen Gast. Ich mag das immer sehr, auch mehr weibliche Gäste im Studio zu haben. Und das ist die Maike Küper, die ich eingeladen habe. Ja, und wir werden heute ein bisschen über Change in HR, Agilität vielleicht auch in HR reden. Und ich glaube, dass die Maike da ganz viel spannende Sachen erzählen kann. Hallo Maike, schön, dass du da bist.
Hallo und vielen Dank für die Einladung.
Gerne, gerne. Am Anfang darf sich der Gast mal gerne selbst vorstellen. Deswegen stell dich doch kurz vor. Was muss man über dich wissen?
Ob man das wissen muss, weiß ich nicht. Also ich bin Maike, bin Organisationsentwicklerin vor allen Dingen, habe nach meinem ziemlich geisteswissenschaftlichen Studium erst länger in einer größeren Beratung gearbeitet rund um New Work und Innovationsprojekte. Eher im Großkonzern, war dann 3,5 Jahre bei Dr. Oetker in einer internen Rolle zu Kulturentwicklung und agiler Transformation und bin jetzt seit knapp einem Jahr selbstständig damit. Mache also Organisations- und Teamentwicklung, alles, was mit Kulturentwicklung zu tun hat, mit den Unternehmen, die gerne möchten.
Das klingt gut. Da du ja schon so lange unterwegs bist, ist meine erste richtige Frage, vielleicht ganz spannend. Wie hat sich dein Blick denn so auf Organisationsentwicklung verändert? Schöne Frage. Was weiß die Maike von heute, was die Maike von vor 5 Jahren noch nicht wusste?
Genau. Das ist wirklich eine gute Frage, weil ich gefühlt so jeden Tag so viel lerne. Das heißt, was davon vor 3 und was vor 5 Jahren war, kann ich dir gar nicht so genau sagen. Mhm. Und ich glaube, viele Sachen davon. Ja, das klingt vielleicht, es klingt immer so selbstverständlich, aber man vergisst ja, dass es nur für einen selbst selbstverständlich ist. Also was ich in meiner letzten internen Rolle sehr stark gelernt habe, dass es total schlau war, weil wir das dort eben so gemacht haben, sehr freiwilligkeitsbasiert zu arbeiten. Also überhaupt nicht, das war jetzt auch schön vom Kontext her, wir hatten keinen, ich sag mal, Kulturentwicklungs-Rollout-Ansageplan von oben, sondern wir haben das sehr stark selbst designt und gestaltet. Und wir haben wirklich nur mit den Abteilungen oder Teams gearbeitet, die zu uns gekommen sind. Das heißt, wir hatten überhaupt gar keine Feinde. Wir mussten niemanden überzeugen oder gegen Widersacher ankämpfen, was den Job einfach sehr viel angenehmer macht. Und es ging einfach viel einfacher, weil du natürlich mit Leuten, die selbst wollen, direkt losgehen kannst. Du musst dann keine Diskussion mehr führen. Und so dieser Leitsatz, einer meiner Leitsätze, den ich mal von einem Coach gehört habe und sehr mag, ist, gib Energie dahin, wo Energie ist.
Ja.
Klingt so ein bisschen esoterisch, aber vielleicht anders formuliert, so pull, not push. Das ist in meiner Erfahrung, macht den Job A sehr viel einfacher und B sehr viel schöner.
Heißt das, dass du dann auch quasi andere Organisationsentwicklungen früher so kennengelernt hast, die eher so strategisch mit einem Rollout begonnen hat, mit gewissen Dingen, Meilensteinen, die zu tun waren?
Genau. Okay. Also ich habe jetzt mittlerweile, glaube ich, irgendwie so 20 Projekte gesehen, entweder eben selbst als Beraterin, aber gerade in meiner Juniorenrolle damals war ich natürlich nicht diejenige, die diesen Prozess designt hat, wie das da jetzt geht, sondern das sind ja meistens dann auch eher interne Konzepte, wo wir dann als Berater unterstützen. Und da habe ich schon alles gesehen, glaube ich. Also von mega super Masterplan über 3 Jahre mit allen möglichen Meilensteinen und bis zu, wir haben irgendwie fast so Tests für Teams, die dann bestimmte Tools an einem bestimmten Punkt können müssen, damit sie irgendwie einen Schritt weitergehen dürfen. Also das fand ich so das Absurdeste. Bis zu, wir haben eigentlich gar keinen Auftrag vom Vorstand und machen ultimativ Grassroots und gucken mal, wo wir damit landen. Das ist vielleicht so das andere Extrem. Und ich sage immer, es geht beides. Per se ist erstmal nichts davon komplett Banane, sag ich mal so. Aber beide Seiten haben natürlich große Vor- und große Nachteile.
Ja. Du hast in deinem vorigen Job ja auch direkt in der Organisationsentwicklung, glaube ich, gearbeitet, ne? Das ist vielleicht nochmal für mich oder für die Zuhörenden interessant, die in kleineren Unternehmen arbeiten und sowas nicht haben, wie ihr da so abgegrenzt wart zum HR-Bereich oder ob das ein Teil von HR irgendwie ist, vielleicht auch um das andere Thema, worüber wir noch reden wollen, so ein bisschen damit zu verbinden. Und dann würde ich natürlich gerne auch hören, was da so, ja, was du erzählen magst, was da so deine Aufgaben waren oder vielleicht ein Projekt, an das du dich besonders gerne erinnerst, wo du gewirkt hast, und dass man so ein bisschen einen Einblick in eine Organisationsentwicklerin bekommt, genau.
Gerne. Also, in der internen Rolle, wie das aufgesetzt war, Persides hat sich tatsächlich auch entwickelt. Am Anfang war es ein Projekt, ein befristetes Projekt. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie viele Jahre ursprünglich. Ich glaube, 2, mit 4 Personen. Es war damals schon quasi die größte Option, die man da gewählt hat. Und es war dann so ein bisschen ein Stabsprojekt. Also wir waren nicht einsortiert, haben im Prinzip immer mal wieder direkt mit dem Vorstand gesprochen. Und dann wurden wir nach einer gewissen Zeit, ich glaube nach 1,5 Jahren, wurde eine neue HR-Abteilung gegründet, International People and Culture, eine relativ strategische Abteilung. Und da kamen wir dann dazu. Das hat auch Sinn gemacht und so, ich sag mal, als freies Radikal war das auch so ein bisschen seltsam, dass wir nirgendwo angedockt waren. Von daher war das völlig fein so und hat auch gut dahin gepasst. Und mit der deutschen HR, die dann, also lokale HR-Verantwortung, haben wir auch immer sehr viel zusammengearbeitet, natürlich. Ne? Gerade bei allem, was so Weiterbildungsformate und so anging, wäre das sonst bescheuert gewesen. So, und so da eine andere Frage, was wir da so gemacht haben. Das war wahnsinnig breit. Also das Schöne war eben, dass wir nicht so eine Marschroute hatten, sondern uns ist wirklich so mit unserem besten Wissen und Gewissen, und das Team war sehr sorgfältig zusammengestellt, überlegt haben, wie wir das am schlausten machen. Wir hatten am Anfang zum Beispiel 4 Handlungsfelder, die sich dann über die Zeit so ein bisschen erledigt haben, und hatten dann im Prinzip nur so ein grobes Set von Prinzipien und Zielen, als Richtungsweiser, wo wir hin wollten damit. Das war auch wirklich abgesprochen, so der Richtungsweiser, aber mehr auch nicht. Und dann haben wir eben sehr, ich sag mal, sehr nutzerzentriert geschaut, was braucht die Organisation, was brauchen die Teams, was brauchen die Leute, die zu uns kommen, und haben dann eben Formate ausprobiert, pilotiert, dann überführt, ne? Also teilweise an HR übergeben, teilweise an externe übergeben, teilweise selber weitergemacht, und immer mal so geguckt, was braucht es eben. Und das war eigentlich, ne, also für uns war halt immer auch ganz wichtig, dass wir dieses agile, selbstorganisierte Vorleben, und das hat gut gepasst, und das Feedback dazu war auch gut so zu unserem Vorgehen.
Ja, ich höre da ganz viele Ähnlichkeiten zu der Rolle des Scrum Masters, die ich auch noch in meiner Angestellten-Tätigkeit übernehme, oder HR Coaches. Ich glaube, da gibt es tatsächlich irgendwie einige Überschneidungen.
Ja,
Das,
tatsächlich, wenn ich das noch ganz kurz einwerfen darf, tatsächlich war meine offizielle Jobbeschreibung auch Agile Coach.
sehr gut.
Das war ganz lustig, weil für mich eben in der Ausprägung das wirklich nur ein Teil des Ganzen war, vielleicht 30%. Das war eben sehr stark konzeptionell. Aber klar haben wir selbst auch Teamentwicklung gemacht. Das war eben manchmal zu agilen Themen und manchmal aber auch ganz basic.
Das heißt, ihr habt Teams begleitet bei den Bedürfnissen, die die hatten, aktuelle Herausforderungen und so weiter, die unterstützt, das wahrscheinlich selbst zu lösen, so ein bisschen, und sich auf den Weg zu machen. Ah ja, okay. Gut. Gibt es da was, wo du heute am liebsten zurückdenkst? Gibt es irgendeinen Moment, der dich da irgendwie überrascht hat, oder was, wo du sagst, boah, das
Überrascht
vergesse
vielleicht
ich
nicht,
nicht so
aber
schnell?
so das, was mein Highlight war, auch einfach bezüglich Impact, war eine interne Weiterbildung, die wir zusammen mit einer Beratung konzipiert haben. Und zwar eben, also es war von Anfang an klar, wir können das nicht alles selber machen, wir müssen intern und extern, ich sag mal, skalieren. Und wir haben dann intern über die Jahre mehrere Dutzend lokale Teamentwickler ausgebildet mit einer eben selbstgestalteten Weiterbildung. bin generell manchmal kritisch bezüglich Weiterbildungen, weil es eben ganz oft Individuen lernen dann da etwas, das sie dann entweder anwenden können oder auch nicht. Aber wenn das Team nicht bereit ist, oder der Kontext nicht bereit ist, ist es halt oft ein bisschen für die Katz, ne? Und gerade wenn es kurze Trainings sind, wo man nur so ein paar Tools mitnimmt, verpufft das sehr, sehr oft und es war dann eigentlich eher ein Event. Aber das war wirklich, das waren 3x3 Tage, das war sehr fundiert, es war ziemlich breit, ne? Es waren so Sachen aus Agilität, Basics zu Design Thinking, natürlich Basics zu Haltung in Agilität und Scrum und Kanban und so weiter. Und es war eben auch sehr, ich sag mal, erlebnisfokussiert, ne? Also wir haben ganz viele Dinge direkt getan. Und das hatte wirklich so die größte Wirkung, die ich als Wirkung bei einer Weiterbildung erlebt habe, sag ich mal. Sodass diese Community dann auch sehr selbstorganisiert hinterher Dinge gemacht hat und eben wirklich Menschen in einzelnen Abteilungen richtig so zu Teamentwicklern geworden ist,
Ah,
die vorher
okay.
einfach eine ganz normale, eine operative Rolle hatten im Marketing oder im Vertrieb oder wo auch immer. Und das war natürlich total cool zu sehen, dass wir das ermöglicht haben.
Dass die quasi die Flamme weitertragen, die ihr gesetzt habt, ne,
Genau,
sozusagen, und
ja. Und es
das
eben uns
weiter.
auch nicht brauchte, ne, weil natürlich
Ja.
jemand im Team selber vielleicht noch besser daran ist zu sehen, was fehlt
Ja.
da gerade. Und die dann wirklich auch das Mandat entweder hatten oder sich genommen haben, ihre eigenen Führungskräfte zu challengen, ne, und zu zeigen, so hier im
Ja.
Einkauf, wir haben diese und jene Probleme. Also ich habe da mal ein paar Ideen.
Cool. Ja. Selbstentwicklung angestoßen und ja, tatsächlich für Selbsthelfung gesorgt. Cool. Gucken wir da mal so ein bisschen rein in HR, in Herausforderungen, die gerade so der Personalbereich hat, abgesehen von den Recruiting-Themen, also die passenden Leute zu finden und die Stellen zu besetzen. Ja, ich weiß nicht, wie viele HR-Coach-Stellen ich da letztens wieder irgendwo bei LinkedIn oder so gesehen habe. Was sind so interne Herausforderungen, die du gerade so erlebst bezüglich der Transformation, der Zeit, in der wir gerade sind und all den Wandel, den wir erleben und wie ist da aus deiner Sicht so Personalentwicklung HR herausgefordert. Was denkst
Ja, gute Frage, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Ohne
Fang
jetzt
einfach an.
zu sagen, HR hat tausend Probleme oder so.
Ja.
Also ich mache mir jetzt seit längerer Zeit so über dieses Thema einerseits agile HR Gedanken, aber meistens ist es ja nicht nur das, ne? Also es ist jetzt ja nicht, ich will immer nicht sagen, so HR muss jetzt hier irgendwie mal alle Leute zu Scrum Mastern ausbilden und dann passt das wieder, um Gottes Willen. Und es ist natürlich auch, man kann, glaube ich, schon einiges mehr generalisieren, als man manchmal denkt. Deswegen also jetzt nur so rein auf meinen persönlichen Erfahrungen mit den Organisationen, mit denen ich halt schon mal gearbeitet habe. Was mir immer auffällt, ist, dass gerade so in der HR-Business-Partner-Rolle, die ja so als Modell für HR doch noch sehr verbreitet ist, dass die oft wahnsinnig überlastet sind, weil sie eben einerseits sehr, sehr operative Dinge machen müssen, wo du nicht sagen kannst, das verschieben wir jetzt mal um 3 Wochen, ne? Also
Ja.
so Stichwort Recruiting, Arbeitsverträge und so
Ja.
weiter. Die dann andererseits aber eben durch Transformationen noch in 5 Projekten mit drin hängen, weil HR halt immer irgendwie dabei sein muss,
Ja.
sei es wegen Betriebsrat oder was auch immer, und die dadurch per se einfach schon mal überlastet sind. So. Das ist erstmal ganz generell ein Problem, auch kein HR-eigenes Problem. Aber gerade wenn es um Weiterentwicklung geht, ist das natürlich ein Problem. So, und da dann erstmal einen Weg rauszufinden, Arbeit vielleicht mal anders zu organisieren und das wirklich auch, also dieses Modell und vielleicht auch die Arbeit, die sie machen und die Anforderungen mal so ein bisschen zu reflektieren und zu sagen, was davon müssen wir wirklich tun? Was ist quasi Must-Have, weil ohne Arbeitsvertrag geht es halt nicht. Was kann man vielleicht outsourcen, delegieren, anders zusammenfassen? Also das ist immer so das Erste, wo ich sage, so ihr braucht jetzt hier kein New Work-Programm, ihr müsst erstmal anfangen zu reflektieren und manchmal braucht es dafür halt einfach eine neue Perspektive, ne? Sei es jetzt eine externe Perspektive oder es hilft halt auch immer schon mal, wenn ein bisschen Fluktuationen da sind, also gerade so in Familienunternehmen, wenn dann alle HRler da seit 10 Jahren arbeiten, das ist nett, aber es hat halt auch große Nachteile in meiner Erfahrung.
Ja.
Also da erstmal so ein bisschen in die Reflexion zu kommen. Und dann,
Darf ich da kurz einhaken? Ist da, spielt da auch so ein bisschen Prozessmanagement eine Rolle? Weil ich meine, es gibt heute viel technologische Unterstützung, auch im HR-Bereich. Und da erstmal zu gucken, was können wir denn zum Beispiel von dem Berg, der auf unserem Tisch liegt, automatisieren oder ja,
Ja,
digital
sicherlich. Das ist
überführen?
natürlich bei mir nicht das Kernthema. Dafür gibt es dann andere. Aber klar, also gerade das Thema papierlos und Sachen einfach schlank zu halten, ohne alles selber machen zu wollen, so sag ich mal. Natürlich, das ist auch schon wieder ein Thema, ne? So das Thema, welche IT-Kompetenz hat man da? Die hat man oft halt im Haus, aber halt nicht unbedingt in HR oder für HR. Das ist nochmal ein anderes Problem, ja. Genau, dann so ein Thema, mit dem ich mich auch gerade viel beschäftige, weil es irgendwie gerade auch oft Gesprächsthema so ist in meinen Projekten, ist dieses Thema Facilitation Skills, ne? Und das auch wieder überhaupt kein reines HR-Thema, ist auch was, was ich als Führungsskill für total unterbewertet und unterverbreitet halte. Aber gerade in so einer, in so einer Rolle, wo du Teams begleitest, finde ich das total wichtig, dass man das kann, dass man da auch eine breite Toolbox hat im Sinne von, welche Prozesse kann ich begleiten, wie kann man Teamentwicklungsprozesse aufsetzen. Ich sehe halt immer gerade bei kleineren HR-Abteilungen, dass die noch sehr stark in so einer reinen individuellen Personalentwicklungsbrille unterwegs sind. Das heißt, wie können wir dem einzelnen Mitarbeiter einen Skill vermitteln oder so? Aber auf dieser, ne, wie organisieren wir auf Teamebene effektiv Arbeit zum Beispiel? Wie entscheiden wir gemeinsam Dinge? Und das ist ja dann oft auch der erste Schritt Richtung Selbstorganisation. Dieser Ansatz fehlt manchmal komplett. So, und das ist dann auch der Zwischenschritt zu, wir denken jetzt wirklich mal auf Organisationsentwicklungsebene, ne? Wo wollen wir als Unternehmen denn hin? Wo wollen wir mit unserer Kultur hin? So, und wenn es gar keine Menschen gibt, die diese Fragen stellen können, dann ist natürlich schwierig.
Ja, ich denke da auch wieder sehr viel so im agilen Kontext, ne, weil wenn ich jetzt selbstorganisierte Teams habe, die eigenständig in Projekten mehr oder weniger laufen und da ihre Dinge tun, dann haben die auch einen anderen Anspruch an Weiterentwicklung, an Persönlichkeitsentwicklung, Skillerweiterung, als dass mir irgendwie der HRler in meinem Jahresgespräch sagt, jetzt, was da spannend für mich wäre und mir vielleicht noch ein Katalog auf den Tisch legt. Genau. Das sind so Sachen. Ich hatte auch selbst schon so Gespräche, ne, dass man ja natürlich dann auch keine Jahresgespräche mehr hat, sondern regelmäßige Reflexion und das vielleicht auch eher feedbackorientiert von den Teammitgliedern als von der Führungskraft. Die einen dann manchmal gar nicht so ganz schlau kennt, intensiv kennt wie die Teammitglieder. Ja, spannend, das stimmt. Das kann ich mir gut vorstellen, dass das gerade, weil viele Jahre das einfach so anders war und eher so gesteuert, ne, dass das eine große, große Veränderung ist für HR. Ja. Genau. Mit Organisationsentwicklung meinst du dann, also dass man genau neben der Team- und Individualebene einfach generell zusammen wahrscheinlich auch mit der strategischen Abteilung überlegt, ne, wo wollen wir eigentlich hin und wie müssen wir HR entsprechend da ausrichten, oder?
Ja, gar nicht nur HR, ne? Also genau, ich habe eben die Erfahrung gemacht, dass diese OE-Kompetenz oder Perspektive vielleicht erstmal, dass es die ganz oft in Unternehmen überhaupt nicht gibt, ne? Also genau, weil du es gerade ansprachst, wenn man Glück hat, gibt es noch eine Strategieabteilung oder so eine Unternehmensentwicklung, aber die sind in meiner Erfahrung auch oft sehr, sehr nah am Produkt oder am Markt, was ja gar nicht falsch ist, aber die haben dann einfach einen anderen Fokus, als intern zu schauen, wie man sich aufstellt. Und so, wenn es gut läuft oder wenn dann mal was passiert, ist es eben einfach deswegen, weil es ein Vorstandsthema ist, weil irgendjemand, sei es neu gekommen oder überhaupt, das Thema so ein bisschen auf dem Schirm hat. Das sind oft auch die, die einfach auch ein bisschen mehr draußen sind, ne, die irgendwie mitkriegen, was geht so ab, was muss man jetzt New Work-mäßig so kennen oder wo stehen andere Unternehmen. Und in dem Moment, wo alle irgendwie eher sehr vergraben sind im Operativen und wo dann so ein paar Störer auch komplett fehlen, da macht man einfach so ein bisschen weiter wie bisher. Das ist so meine Erfahrung.
Ja, ich denke gerade, wenn es darum geht, Innovationen irgendwie zu machen, neue Produktbereiche, neue Digitalbereiche, ist es jetzt ja oft in Unternehmen so, dass sie Teile, dass sie digitale Geschäftsfelder aufmachen oder Produktlinien irgendwie haben und da natürlich dann neben Wir brauchen irgendwie jetzt ITler, die stellen wir mal schnell ein, da natürlich ganz viele Fragen offen sind, wie wollen wir uns da insgesamt als Organisation aufstellen und wie wollen wir das irgendwie eine gute Basis dafür schaffen, ohne einfach, ne, Leute einzustellen vielleicht oder Bereiche aufzubauen. Ja, stimmt, da nehme ich einiges auch so mit, wo man nochmal drüber denken kann und überlegen kann. Ja, wie HR da sich erweitern, Kompetenzen bauen kann er nicht jeden Mittelständler noch raten, Organisationsentwicklung aufzubauen.
Nee, also
Muss,
da, nee, um
genau.
Gottes Willen, ne, das ist, finde ich auch, also so da die Brücke zu schlagen, so wie kriegen wir irgendwie diese Perspektive rein, dass wir da eben auf dieser Ebene auch schauen, das finde ich schon
Ja.
wichtig. Und wie man das jetzt konkret machen kann, muss man
Ja,
gucken, ne? Es ist ja auch,
genau.
wie gesagt, wenn man diese Büchse der Pandora so von Kultur, Entwicklung und so erstmal aufmacht, dann springen da einen vielleicht auch deutlich mehr Probleme an, als man gedacht hätte. Also es ist schon auch schwierig, glaube ich, da anzufangen. Also das sind aber witzigerweise immer so die Prozesse, die mir am meisten Spaß machen, jetzt so in der Beratertätigkeit, wenn Menschen zu mir kommen, die sagen, wir merken, wir müssen was tun. So kann es nicht bleiben. Aber wir haben jetzt schon sehr viel gelesen zu New Work, aber wir wissen eigentlich überhaupt nicht, wo wir anfangen sollen.
Ja,
Oder wir haben so eine
ja.
Idee, was Probleme sind. Was machen wir denn da jetzt mit?
Mhm,
So, und dieses so mal ein bisschen Plan in den Dschungel bringen und auch sagen, hey, ihr dürft auch was aussuchen, wo ihr jetzt mal anfangt, was auszuprobieren. Ne? Also, weil wir sind ja so
Ja,
gewöhnt, immer sofort mit einer Antwort kommen zu müssen
ja. Ja,
und mit einer
stimmt.
Lösung,
Ja.
dass wir uns diesen Zeitraum gar nicht nehmen, zu sagen, oh ja, da ist ein Problem, das müssen wir
Ja.
jetzt mal ein bisschen besser verstehen.
Ja.
Und dann, wenn wir so ein erstes Gefühl haben, dann probieren wir mal was aus. Schauen, so wie das den Kunden in Anführungszeichen, wie denen das schmeckt und was passiert. Und dann gucken wir mal weiter. So, das versuche ich immer eben da so ein bisschen Entspannung reinzubringen. Im Sinne von, fangt mal an zu reden, startet mal die Diskussion intern. Da kann ja auch schon viel passieren. Ne? Manche merken da dann, oh, das fällt auf total
Ja.
fruchtbarem Boden bei den Leuten, weil wir endlich mal das Thema aufmachen. Und dann braucht man die Antworten gar nicht selbst sich zu überlegen, sondern kann ganz partizipativ gucken, wer hätte denn
Ja.
mal Bock an dem Thema zu arbeiten, sich was zu
Ja.
überlegen. So.
Ja. Oh, da sprichst du was ganz Wichtiges an. Habe ich auch wieder ein Zitat im Kopf irgendwie von dem Film, den ich letztens geschaut habe. In der heutigen Zeit ist es nicht mehr die Frage, Komplexität zu managen, ja, oder irgendwie versuchen zu reduzieren, sondern wir müssen gucken, wie wir mit ihr navigieren und mit dieser Unsicherheit und dieser Komplexität umgehen können. Und das bedeutet genau das, was du sagst, nämlich nicht immer Antworten zu haben und einen Masterplan, sondern sich auf diesen, wie nennt man das, Entdeckerpfad einzulassen, ja, und einfach so ein bisschen zu gucken, was braucht es eigentlich und vielleicht auch so das, genau, was kommt zurück, ne? Also was gibt's von dem, was da jetzt passiert und es geht ja um Menschen, ne? Also das ist keine abstrakte Geschichte und die Menschen sind individuell unberechenbar manchmal und sich dieser Ungewissheit hinzugeben, das stelle ich mir, glaube ich, wirklich schwierig vor für viele klassische Menschen, die mit so einer Managementbrille vielleicht bisher unterwegs waren, ne? Und so Kästchen gemalt und Dinge zugeordnet und Lösungen gefunden haben. Ja, kann ich mir gut vorstellen, dass das eine Herausforderung ist.
Ja, allein schon dieses Thema anzugehen,
Ja.
und wenn man es halt gut macht, zu verstehen, dass es jetzt halt keine einfachen Lösungen gibt, allein
Ja.
das ist schon
Ja.
Kulturentwicklung, ne? So,
Ja,
zumindest in der Person
klar.
oder im Team, wo das dann aufgemacht wird. Deswegen ist es halt
Ja.
auf mehreren Ebenen nicht ganz einfach.
Ja. Ja, manchmal wird man ja auch dazu geholt, dass man jetzt so die Lösung präsentiert, ne, als Externer. Und dann, wie
Ja,
machst du das? Wie
wobei.
verkaufst du dieses Leben mit der Ungewissheit und dieses sich erstmal darauf einlassen? Wie gehst du da vor?
Oh, das kann ich so pauschal überhaupt nicht beantworten, weil die Leute ja total unterschiedlich sind. Aber ich muss sagen, ich hatte bisher, glaube ich, noch nicht, also noch keinen Kunden oder eine Situation, wo ich jetzt das Gefühl hatte, ich muss denen das erstmal irgendwie verkaufen, wie schwierig das ist. Also kann natürlich sein, dass Leute nur zu mir kommen, die es schon so ein bisschen verstanden haben, weil die sonst einfach nicht bei mir landen, sondern woanders. Das kann gut sein. weil ich da schon so generell als Counterpart oft wirklich gute OLerinnen habe. Ja, du, weiß ich gar nicht. Also ich glaube, dieses, ich komme halt sehr oft so über dieses Vorgehen, ne? Von wegen, lass uns das iterativ machen, lass uns herausfinden, was die Dinge bringen. Und ich habe halt immer das Gefühl, dass dieses, wir probieren was aus und wenn es nicht klappt, machen wir es wieder rückgängig und machen was anderes. Und das alles kostet nicht so viel Zeit und nicht so viel Geld, weil ausprobieren halt immer ja im kleinen Stil, so MVP-mäßig ist. Und das nimmt den Leuten in meiner Erfahrung total viel Druck, da jetzt sofort die perfekte Lösung zu haben. Weil diese Pläne für die perfekte Lösung, die sind dann ja meistens ein Jahr und kosten dann 100.000 Euro. Und so ein Experiment mit einem vielleicht nicht perfekt durchdesignten Konzept, das geht halt schneller. Das würde weniger wehtun, wenn das nicht funktionieren würde. Ich glaube, das ist eigentlich für viele Leute schon ganz angenehm, weil so diesen Masterplan so durchkontrollieren und durchsteuern kannst, das wissen die Leute ja eigentlich, dass das nicht funktioniert.
Ja, da sprichst du eigentlich gerade so ein Change an, wie Consulting war, ne? Bisher die alte Welt und die neue, die sich
Auch
eher Richtung
das.
Coaching orientiert und eben nicht den Masterplan verkauft als Consulting-Paket, sondern
Das stimmt, ja. Ich meine, das ist natürlich meine Hoffnung, ne, dass es mehr in diese Richtung geht. Aber es ist natürlich auch so, dass sich Organisationen nach wie vor für große Namen mit fertigen Rollout-Plänen entscheiden. Aber dann ist das halt auch so, ne? Dann ist das, was ich da mache, für die vielleicht auch nicht das Richtige. Aber ich habe schon auch, also das erfüllt mich ja natürlich immer mit Hoffnung, schon auch Gespräche geführt mit Leuten, so, die sagen, okay, das mit den großen Rollout-Plan von den großen Namen, das haben wir jetzt dreimal probiert. Das war sehr teuer und so richtig weitergebracht hat uns das irgendwie nicht. Also probieren wir jetzt mal was anderes. Das ist natürlich schön. Also und ich
Das
hoffe, also und
ist
ich habe auch das Gefühl,
schön.
so generell so dieses Denken in so kleineren Netzwerken mit externen Partnern, mit denen man immer mal wieder zusammenarbeitet, aber die sich halt nicht so reinkrebsen, weißt du, an deinen Laden und da möglichst viele Leute verkaufen wollen, so das Gefühl, das kommt so ein bisschen mehr und das finde ich sehr, sehr schön, weil ich auch eben in meiner internen Rolle die Erfahrung gemacht habe, dass das total wertvoll ist, so externe Partner zu haben, wo man jetzt ohne dieses, oh, verkaufen die mir jetzt wieder irgendwas, was ich eigentlich nicht will, so auf Augenhöhe halt mit denen zu arbeiten und immer mal wieder sich da einen Impuls abzuholen, das finde ich ganz, ganz toll.
Ja, ich bin auch so unterwegs, Impulse geben, laufen lassen, reflektieren, gucken, weitergehen. Genau, das ist schon ganz wertvoll. Lass mal hören, was hast du da so für Tools oder für so einen Werkzeugkoffer, mit dem du
Um Gottes Willen, wie viel Zeit hast
arbeitest? Nee, keine Ahnung, such dir mal ein Lieblingsding raus vielleicht und geh kurz
Das
drauf ein. Was hast du da?
Problem ist, dass so mein Lieblingstool was ist, was an den meisten Stellen nicht anschlussfähig ist, weil es ihnen ein bisschen zu weit geht. Also ich arbeite extrem gerne mit diesem spannungsbasierten Ansatz. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Aber erklär es gerne noch für die Zuhörerinnen und
Ja, oh, das
Zuhörer.
ist immer gar nicht so einfach zu erklären. Also im Prinzip, da gibt es auch relativ viele Artikel in den neuen Narrativen. Es kommt meines Wissens im englischsprachigen Bereich eben aus Soziokratie und Holokratie-Ansätzen. Also eine Spannung ist, das fand ich mal eine schöne Definition, etwas zwischen dem, was ist und dem, was sein könnte. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel ein spannungsbasiertes Meeting macht, dann sammeln wir am Anfang alle unsere Spannungen und das kann alles sein von, ich möchte was sagen, ich möchte etwas von irgendjemandem wissen, ich möchte etwas kritisieren, ich habe ein Störgefühl, bis zu, ich finde, wir müssen da mal ein Projekt zu machen. Also wirklich alles, was potenziell in dieser Welt sein könnte. Und dann werden diese Spannungen halt durchbearbeitet. Und man sagt so, okay, diese Spannung würde sich für mich lösen, wenn du mir dazu jetzt ein Update geben könntest. Oder wenn wir zu dem mal gehen und sagen, wollen wir da ein Projekt starten. Das können ganz, ganz kleine Dinge sein. Aber es ist natürlich extrem demokratisch auf eine Weise und ich finde, es fühlt sich immer sehr erwachsen an. Weißt du, weil du hast ja schon auch teilweise Konfliktthemen, die du dann da reingibst. Aber es ist eben ein relativ durchstrukturierter Prozess, wo jeder gehört wird, auch durchaus ja mit emotionalen Spannungen. Und dann wird aber sehr strukturiert, sehr, finde ich, für mich sehr rational, das durchbearbeitet. Und es ist eben auch wahnsinnig effektiv. Es dauert ein bisschen, bis man es drin hat, weil es eben sehr ungewohnt ist und ganz anders, als man normalerweise arbeitet. Aber dann ist es eben wahnsinnig wertschätzend und sehr effektiv, wie man einfach Dinge aus der Welt räumen kann. Und
Ja,
das mag ich
ja.
sehr, aber es ist, also ich mache das eigentlich bei keinem Kunden, weil
Aha.
das, also manche kennen das, aber sagen dann auch direkt, so weit sind wir noch nicht. Von daher so Lieblingsmethode und das, was ich am meisten mache, ist auf jeden Fall unterschiedlich. Was ich schon immer sehr schön finde, ist einfach wirklich sehr, also in Teams, die das überhaupt nicht gewöhnt sind, darüber zu sprechen, wie sie Arbeit organisieren, mache ich schon extrem gerne die erste Einführung von Kanban. Das macht schon Spaß, wenn einmal alles an der Wand steht, was sie da eigentlich machen oder machen müssten und ich dann sagen kann, Leute, es ist ja völlig klar, dass das zu viel ist. Und dann immer dieses kollektive Aufatmen von, endlich sagt mal jemand. Und dann eben das Neusortieren und vielleicht Neuschneiden von Dingen und einfach mal so den Überblick zu bekommen, was da ist und was vielleicht nicht geht und was, wo vielleicht Flaschenhälse sind. Das finde ich schon sehr befriedigend, sag ich mal.
Ja, also tatsächlich so Transparenz, ne, die hilft irgendwie die Dinge nochmal sichtbar zu machen und
Ja,
irgendwie
und generell
besprechbar.
genau besprechbar ist so dieses Stichwort. Also das macht mir auch so an Facilitation, an Begleitungsprozessen sehr viel Spaß, wenn man die Sachen mal an die Wand bringen kann und wenn sie dann da einmal stehen, genau, dann sind sie besprechbar. Das ist immer sehr schön. Und manchmal löst das dann schon was aus. Ne? Man muss noch gar nichts gelöst haben, sage ich mal in Anführungsstrichen. Aber wenn es dann mal das erste Mal da steht, dann ist es halt da und dann kann man was damit machen.
Gucken wir mal so ein bisschen in die Zukunft. Das mache ich auch gerne. Was glaubst du denn, was jetzt in dem Bereich, wo du tätig bist, oder auch gerne, können auch gerne mehr noch auf den HR-Bereich, in Klammern HR-Bereich gucken. Kannst du sagen, also ich frage einfach, kannst du sagen, was sich da so in den nächsten, ja, gehen wir wieder von 5 Jahren aus, noch verändern wird oder wo du glaubst, dass da Dinge anders sein werden als heute?
Schwierige Frage. Ich glaube und hoffe natürlich, dass sich einfach schon mal OE-Kompetenz ein bisschen verbreitert. Also, dass es das auch in kleineren Unternehmen mehr gibt und auf dieser Ebene gedacht und gehandelt wird. Klar, ohne dass das jetzt mein Kernthema ist, wird technologisch einiges passieren. Und ich hoffe einfach, dass das HR zunehmend von so sehr operativen Sachen entlastet wird und sich dann einfach auch mehr diesen Fragestellungen widmen kann. Ich glaube schon, dass dieses Thema Unternehmenskultur mehr und mehr auch zum geschäftskritischen Faktor werden wird. Ich glaube, das fangen schon mehr Leute an jetzt zu verstehen. So, da helfen uns als OEler jetzt die Schmerzpunkte von Fachkräftemangel und vielleicht auch so ein bisschen Rezession, dass sie merken, so wenn wir uns jetzt nicht mal ein bisschen bewegen, dann sind wir vielleicht irgendwann doch weg vom Fenster. Und das ist natürlich ein guter Motivator, sich die Frage zu stellen, wie wollen wir sein als Unternehmen? Von daher hoffe ich, dass da eben auch in den Vorständen ja vielleicht erstmal mehr Awareness, vielleicht im zweiten Schritt dann auch mehr Kompetenz zu diesen Themen entsteht, weil das natürlich dem Ganzen mehr Drive gibt. Und ich finde es eben auch, das ist ja kein rein organisationales Thema. Also ich finde es halt auch für so eine Gesamtwirtschaft total entscheidend. Es gibt ja jetzt auch immer mehr Abgesang auf Deutschland, so nach dem Motto Made in Germany, dieses ganze Präzisions- und Optimierungsdingen von Automobilproduktion etc. Das ist jetzt halt langsam vorbei. Und deswegen müssen sich die Unternehmen, egal ob sie jetzt halt Maschinenbauer sind oder nicht, einfach ein bisschen mehr umgucken.
Also genau, die Zeit des Kästchenbeins und Strukturieren und Managens ist vorbei. Es kommen andere Dinge und ich hab zu wenig Einblick in den internationalen Markt. Ich weiß nicht, wie die Chinesen unterwegs sind, was OE betrifft, oder die Amerikaner. Das habe ich irgendwie nicht so richtig im Gefühl, ob wir es schaffen könnten, da ja Vorreiter oder zumindest Vorangeher zu werden, dass wir verstehen, dass wir da gut sind oder dass wir da Dinge tun müssen.
Ja, ja, so ganz international weiß ich es auch nicht. Ich weiß es jetzt aber auch nur, weil ich nächste Woche auf einer Konferenz bin in Skandinavien, wo das Thema ist, dass sie sich da schon, also dieses Agile HR, da gibt es auch so zwei, drei wirklich gute Vertreterinnen auf LinkedIn. Ich glaube, die eine ist Amerikanerin, die andere Schwedin, wenn ich mich nicht ganz täusche. Da passiert auch was. Ich meine, klar, USA, alleine durch dieses ganze Silicon Valley, wir wollen arbeiten wie Google und so, passiert da schon was. Aber wie es jetzt so im Inland USA aussieht, das weiß ich tatsächlich auch nicht. So die einzige weltweite Diskussion, die man jetzt konstant mitbekommt, ist natürlich dieses Homeoffice-Thema.
Ja.
was ich auch schon echt nicht mehr hören kann. Aber ich finde, es ist ein ganz spannender Indikator, wo die Läden gerade so stehen und was sie auch meinen, sich erlauben zu können, von ihren Mitarbeitern einzufordern und was nicht.
Ja. Also Skandinavien ist super spannend, weil das, was ich da so höre, ja auch auf jeden Fall mehr geschlechtergerechter, orientierter funktioniert, ja, auch mehr Augenhöhe, was ich so höre, aber das fände ich natürlich interessant. Also da müssen wir uns dann nochmal austauschen, wenn deine Konferenz vorbei ist, wie da die nordeuropäischen Unternehmen unterwegs sind, was Organisationsentwicklung, HR und so weiter betrifft. Fand ich auch interessant, ja. Gut, jetzt sind wir schon gut vorangeschritten. Ich stelle dann immer, ich hab eine Abschlussfrage, ich überlege, ob ich die schon stelle oder noch eine andere. lass mich kurz nachdenken. Was würdest du einem Berufseinsteiger raten oder auf den Weg geben, muss auch nicht einen Ratschlag erteilen, den er vielleicht nicht möchte, der genau das tut, ja, also sich auch Richtung Organisationsentwicklung irgendwie entwickeln, da irgendwie Fuß fassen möchte. Was meinst du, was würdest du dem so auf den Weg geben wollen für seine Tätigkeit, die er zu tun hat und vielleicht auch für ihn selbst?
Also, weil ich die Frage zum Thema Weiterbildung ganz oft bekomme. Kurzfassung, wenn du eine Weiterbildung machen möchtest in die Richtung, und das kann man schon machen, muss man aber nicht. Ich habe tatsächlich keine spezifische, also ich habe jetzt keine so eine risikosystemische Coaching-Ausbildung. Bei Weiterbildung wäre mein Tipp immer, such dir was Breites. Also such dir nicht eine einzige Denkschule, mach nicht nur die systemische Coaching-Ausbildung und dann war es das und dann bist du systemischer Berater, sondern vielleicht auch, da bin ich sicherlich auch biased, weil wir intern mal eine Weiterbildung konzipiert haben mit einem externen Dienstleister, die ich wirklich wahnsinnig toll fand, die ganz breit war und wo wir alles zusammengepackt haben, was unserer Meinung nach für Team- und Organisationsentwicklung wichtig ist, ne? Also Sachen aus Scrum und Kanban, Sachen so ein bisschen aus Thema Customer Centricity, aus Design Thinking, viel zu Selbstorganisation, ganz, ganz viel Facilitation.
Change Management auch?
Formate, wenig. Es ging eher um Teamentwicklung als um
Organisationsentwicklung.
Und das war ganz, ganz toll und die hatte wirklich wahnsinnigen Impact. Und ich finde das so wichtig und das ist auch ein Kundenfeedback, was ich oft kriege. Du kennst so viele Sachen und kannst dann gut auswählen, was bei uns passen könnte. Und das finde ich total wichtig, dass man eben nicht wie so, ne, das ist mit diesem Hammer und der Lösung, dass du kommst nicht nur mit Scrum und dann machst du überall Scrum, weil es ist die einzige Lösung, die du kennst, sondern du kannst wirklich beraten, was könnte dir jetzt helfen. Und mir ist halt eben ganz wichtig, undogmatisch zu sein und kundenorientiert quasi zu supporten. Und dazu gehört, dass man halt auch 6 unterschiedliche Sachen kennt. Und das wäre immer mein Tipp. Und sonst, weil ich da tatsächlich einfach sehr von profitiert habe, wäre mein Tipp, schau einfach, dass du sehr, sehr viel Einblick in unterschiedliche Organisationen kriegst. Das ist natürlich über so einen Beratungstrack vielleicht am einfachsten, ist aber auch nichts für jeden, auf jeden Fall nicht. Aber ich bin natürlich auch ein Vernetzungsfreak, also dann sprich viel mit Leuten, geh zu Meetups, guck, dass du Unternehmen deiner Region kennenlernst zumindest, wo du einfach hinter die Kulissen schaust, weil dann hast du schon vielen Leuten was voraus. Die einfach nur ihren eigenen Laden kennen. Wenn du 3 kennst, kennst du schon 3-mal mehr.
Ja. Ich kann nicht unterschreiben. Netzwerken, sich ein Netzwerk aufbauen, ja, vielleicht auch einen Mentor suchen, wenn man das kann, ne? Wenn sich der Zufall ergibt irgendwie. Das ist auch immer nicht sehr hilfreich als junger Mensch, wenn man dann doch irgendwie noch ein bisschen unsicher ist und was von erfahreneren, ja, Menschen lernen kann. Cool, das lassen wir einfach so stehen für alle, die zuhören, sich in die Richtung entwickeln wollen. Die dürfen sich da gern was mitnehmen. Was würdest du jemanden, der schon in der Organisation ist und so, naja, vielleicht tatsächlich im HR-Bereich und der, wie sagt man das, eine Notwendigkeit spürt, dieses Thema so zur Sprache zu bringen? Hast du da auch noch einen Tipp, wo man so ein bisschen, wie kann man das Feld in der eigenen Organisation aufbauen oder entwickeln?
Das ist keine kleine Frage. Ich versuche mal eine kleine Antwort zu geben, und zwar fang da an, wo der Schmerz ist. Guck, was gerade sowieso alle nervt oder alle an ihrer Arbeit hindert. Bau da irgendwie einen kleinen Leuchtturm. Zeig das, was du sagst, Wirkung hat und du vielleicht auch so schon eben eine Lösungsidee hast. Und wenn du einmal ein bisschen bewiesen hast, dass du Sachen verstehst oder eben gute Ideen hast für Sachen, die halt momentan nicht laufen, dann wird es wesentlich einfacher, auch andere Themen aufzumachen. Also was nicht funktioniert, ist, wenn alle gerade irgendwie dabei sind, dass das Unternehmen gerade so überlebt, Mindset-Trainings einführen zu wollen. Das Ganze, das kann man sich sparen.
Ja, Mindset-Trainings sind generell schwierig, ne?
Anderes Thema.
aber ich weiß, was du meinst. Also ich glaube, was ich da raushöre, ist so ein bisschen dieses Gespür schärfen, ja. Also dieses, ja, da ist irgendwie so, ich habe da so, da ist irgendwas läuft da nicht so rund, nochmal so ein bisschen hinhören, ein bisschen tiefer tauchen und dann das zur Sprache bringen vielleicht, ne, diesen Schmerz oder dieses Problem und dann selbst sich anbieten als Guide, da einen, ja, Lösungsraum aufzumachen, ne, oder zumindest da mal hinzugehen und zu gucken, lass mal gucken, was wir da verändern können, dass sich das verändert. Ja, das ist eigentlich ein guter Tipp. Dann kann man tatsächlich auch, wenn man das anpackt, erstmal an einer kleinen Stelle vielleicht auch schnell erfolgreich sein, indem man Leuten
Genau,
hilft.
das ist genau dieses schnelle kleine Leuchttürme bauen, bevor man irgendwie jetzt versucht, mit Slides die Leute zu überzeugen. Das geht in meiner Erfahrung deutlich einfacher.
Ja, wunderbar. Vielen, vielen Dank. Das ist ein schöner Tipp, den geben wir gerne den Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg. Gibt es noch irgendwas, was du sagen möchtest, oder bist du jetzt mit deinen Botschaften schon ganz erfüllt, die du raushauen
Ich
durftest?
überlege, ich hätte noch so einen
Ach ja,
provokanten
los.
Tipp,
Dann her damit.
wo ich gerade überlege, wie ich das am besten sage. Also, für Leute, die intern in so einer Rolle sind oder sich da vielleicht reinentwickeln möchten, finde ich es tatsächlich, weil dieser Job, OE, kann sehr frustrierend sein. Ne? Klar, es ist immer so, wenn man irgendwie der First Mover ist und alle anderen das noch nicht verstanden haben, das kann einfach anstrengend sein. Das ist auch, das gehört dazu, das ist auch okay, solange man das Gefühl hat, grundsätzlich möchte, dann möchte man das schon irgendwie. Aber ich finde es schon wichtig, gerade in Deutschland, was so ein Land ist, wo sich doch Leute noch sehr stark oft an ihren Arbeitgeber binden, zu sagen, wenn du OE machst und das Unternehmen will das auf die Dauer nicht und du wirst immer nur ausgebremst, auch wenn du deiner Meinung nach die richtigen Sachen ansprichst, dann geh woanders. Also es gibt genügend Unternehmen, die diese Kompetenz brauchen und sicherlich wertschätzen könnten. Aber man sollte sich nicht abstrampeln, ein Unternehmen zu verändern, was sich nicht verändern möchte.
Das ist eine gute Botschaft, ne, dahin zu gehen, wo, ja, wo der Bedarf ist, wo man wirksam sein kann
Ja,
vielleicht, ne?
im Prinzip wieder der Satz von eben, ne? Geh dahin, wo Energie ist.
Wo Energie ist. Ach, schön. Das nehme ich gleich mit in meinen Nachmittag. Toll. Vielen, vielen Dank, Maike, für das Gespräch. Ich glaube, wir haben einen guten Rundumschlag gemacht, um mal so ein bisschen in die Vergangenheit reinzugucken, in die Gegenwart und in die Zukunft und auch noch ein paar Tipps für alle Berufsgruppen gefunden.
Ja, wir sind irgendwie ganz schön durchgesprintet, habe ich das Gefühl.
Ja, nee, aber es war auch tief, fand ich jetzt nicht zu an der Oberfläche gekratzt, sondern wirklich auch gute Tipps und Beispiele,
Freut
die
mich.
du gegeben hast, fand ich sehr schön. Vielen, vielen Dank dir an der Stelle und ja, was bleibt mir zu sagen? Ich wünsche dir alles Gute für alle aktuellen Projekte und die da noch kommen. Auch, dass
Danke.
du wirksam sein kannst und für Veränderungen sorgen kannst an der Stelle, wo die Veränderung gewünscht ist. Und ja, wir bleiben in Kontakt. Ich wünsche dir einfach alles Gute.
Auf jeden Fall, ja, vielen Dank für die Einladung, deine Zeit und die guten Fragen und ich hoffe, es trifft auf Resonanz.
Ja, vielen Dank. Okay, dann einen schönen Tag dir noch. Ciao.
Danke, tschüss.